Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler. Für diese Folge haben wir uns was Besonderes ausgedacht, denn wir möchten euch begleiten durch die Karwoche hin bis zum Ostermorgen. Und wir sind im Lukasevangelium. Also gehen wir mit euch durch die Passionserzählung im Lukasevangelium eben hin bis zu der Erweckung Jesu. Aber nicht den ganzen Text hindurch, sondern wir wollen spezifisch im Lukasjahr mit euch gucken, was macht Lukas anders, wenn er dieses Zentrum unseres Glaubens erzählt.
Eine große Linie lässt sich dabei in der lukanischen Leidensgeschichte entdecken. Es ist ein Jesus, den wir erleben, der in sein Leiden hineingeht, durch die Verhandlung durch, am Kreuz stirbt, der ein wortgewandter Leidender ist, so könnte man vielleicht sagen, oder andersrum formuliert. Wir erleben, dass Lukas, der Evangelist, besonders viel Wert darauf legt, dass Jesus in dieser Leidensgeschichte noch ein Dialogfähiger bleibt. Jesus spricht nochmal explizit mit seinen Jüngern. Jesus spricht mit Passanten auf dem Weg zur Kreuzigung. Und er spricht auch mit dem einen Schächer, der mit ihm gekreuzigt wird. Also an vielen Stellen der lukanischen Passionserzählung ist Jesus weiterhin im Gespräch mit den Menschen um ihn herum. Und das ist deswegen wichtig, weil das Lukasevangelium uns sehr deutlich machen will, als Gesamtlinie, wir können in dem, was Jesus spricht, in dem, was Jesus tut, selbst zu einem Verständnis dieses Jesus von Nazareth kommen. Und dieses Verständnis ist dann am Ostermorgen besonders wichtig, wenn es darum geht, auch dieses leere Grab in irgendeiner Weise deuten und für sich selbst verstehen zu können.
Damit ist schon ein klarer Kontrast benannt zu dem Markus-Evangelium, das wir im letzten Jahr besprochen haben. Die Folge verlinken wir euch auch. Da haben wir ja einen Jesus, der mehr und mehr in die Einsamkeit hereingeht, während wir, wie Christel eben gerade schon gesagt haben, hier einen Jesus haben, der bis zum Kreuz im Gespräch bleibt. Jetzt haben wir einen Unterschied benannt, aber natürlich, die Erzählung Lukas ist eine Geschichte, die wir auch kennen. Es ist die Erzählung von dem Entschluss des Judas, dass Jesus eben überliefert werden soll. Die Vorbereitung des Paschamahls, das gemeinsame Mahl, dann ein Spezifikum des Lukas eben mit den Abschiedsreden, die stärker noch bei Johannes da zu treffen sind. Aber eben hier haben wir Abschiedsreden Jesu mit seinen Jüngern. Die Stunde der Not kommt, das Gebet in Gethsemane, die Gefangennahme und die Verleugnung Petri. Und dann kommt auch etwas, was wir kennen, aber mit einem besonderen Touch von Lukas, eben die Verhandlung und Verurteilung. In keinem Evangelium wird so oft festgestellt, dass Jesus doch unschuldig ist. Dreimal sagt das Pilatus. Sogar Herodes kommt zu dem Schluss, ja, der ist unschuldig. Selbst einer der Schächer stellt fest, dieser Jesus hat kein Unrecht getan. Und der Hauptmann unter dem Kreuz sagt, ja, da ist ein Gerechter gestorben. Lukas betont also sehr, dass der Weg Jesu ans Kreuz ein Weg ist, den ein Unschuldiger geht, ein Gerechter geht, der dafür nichts kann, aber der diesen Weg souverän geht bis hinein zu seinem Tod. Aber auch wenn wir vor Ostern sind, bleiben wir hier nun nicht beim Tod des Gerechten, sozusagen Gottesknechtes, stehen, sondern wir gehen weiter in der Erzählung. Wir sehen eben die Grablegung und wir gehen mit Maria Magdalena und den anderen Frauen und auch mit Petrus hinein in das leere Grab.
Also, jetzt habt ihr schon einen guten Überblick über die Gesamterzählung von Passion und Auferweckung Jesu. Ihr könnt ein bisschen drin rumblättern oder auch unten in den Shownotes ist der Text ja auch direkt zu finden. Wir schauen jetzt wirklich sehr dezidiert nochmal auf die einzelnen Abschnitte, von denen wir eben schon angekündigt haben, dass sie eben bei Lukas nochmal besonders gestaltet sind, und setzen ein mit den Abschiedsreden Jesu.
Meiner Ansicht nach ist es absolut abstrus, was da passiert. Jesus stellt am Ende des Mahles fest, einer von euch wird mich ausliefern. Dann wird kurz notiert, ja, die Frage einander, wer wird das denn sein? Und dann, anstatt dass diese Frage da, diese wichtige Frage, wer ist denn der Böse? Es wird ja sogar bei Lukas eingefügt, der Satan fuhr in Judas. Aber nein, der Anfang der Abschiedsreden dreht sich dann erstmal um die abstruse Frage, wer ist denn überhaupt der Wichtigste? Nicht, wer ist der Böse, sondern wer ist der Wichtigste unter euch? Und da drehen sich die Jünger auf einmal. Sie drehen sich nicht um das angekündigte Leid Jesu, was ja immer schon wieder durch das Evangelium angekündigt wurde. Nein, sie sind mit sich selbst auf einmal beschäftigt und Jesus muss sie erstmal wieder zur Raison bringen.
Der Evangelist Lukas fügt hier eine Stelle ein über den sogenannten Rangstreit der Jünger. Das ist zumindest der Anfang dieser Abschiedsreden, der bei den anderen beiden synoptischen Evangelisten, also Matthäus und Markus, jeweils schon vor der Passionserzählung stattfindet. Also sogar vor dem Einzug nach Jerusalem ist bei Matthäus und Markus eben dieser Rangstreit abgebildet. Aber Lukas sagt hier sehr dezidiert, naja, also selbst in dieser Krisensituation, dass diese, wie du auch gerade schon gesagt hast, die Verleumdung angekündigt wird, ja, wo auch Jesus ja nochmal sagt in Lukas 22, 22, der Menschensohn muss den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, wehe dem, der ihn ausliefert. Und dann ist irgendwie eine Unsicherheit da und in dieser Unsicherheit rottet man sich nicht zusammen, wie man eigentlich vermuten könnte, sondern man dividiert sich ja eigentlich auseinander. Denn das ist das, was mit dem Rangstreit gemeint ist. Wenn jeder jetzt nochmal fragt, wer denn eigentlich der Größte sei, dann geht es eigentlich nicht um das Gemeinschaftliche, sondern um denjenigen, der sich aus dieser Gemeinschaft herausheben will.
Und Jesus rüttelt seine Jünger wach mit einem sehr, sehr krassen Satz, in dem der Satan auch mal wieder vorkommt. Er spricht Simon sozusagen als Anführer, als höchster Diener dieser Gruppe an und sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Da wird unglaublich schön der Hiob-Prolog angespielt, wo der Satan eben Gott darum bittet, den Gerechten doch versuchen zu dürfen. Und hier sagt Jesus jetzt, während ihr hier streitet, der Satan hat euch in der Hand. Ihr werdet geprüft werden. Passt auf euch verdammt gut auf.
Und er hebt an dieser Stelle den Simon hervor. Insofern ist es auch ein kluger Anschluss an die Szene vorher, wo alle eben streiten, wer der Größte sei. Und da wird nicht davon berichtet, wer jetzt für sich welchen Platz quasi in Anspruch nimmt. Das bleibt so stehen. Und Lukas lässt dann aber eben Jesus einsetzen mit Simon, Simon. Also er, Jesus, spricht denjenigen an, von dem wir ja als Lesende und Hörende wissen, dass er natürlich die große Bezugsperson sein wird, auch im lukanischen Doppelwerk. Petrus ist derjenige, der auch die Apostelgemeinde in Jerusalem zusammenhält, der da auch für die Verantwortung trägt etc. Also da ist für uns ein großer Bogen aufgemacht, wenn hier der Simon nochmal in den Fokus rückt, Simon Petrus, aber es wird eben Simon als derjenige in den Fokus gerückt, für den Jesus beten muss. In Vers 32 heißt es ja dann aber, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Also der, auf den wir uns eigentlich als Fels aufbauen sollen, für den muss Jesus hier nochmal sehr explizit beten, dass tatsächlich dieser Simon irgendwie durch diese Zeit der Prüfung da durchkommt und dass er umkehrt und dann die Brüder stärken kann.
In diesem einen Wort Umkehr wird direkt vorausgenommen, was denn passiert. Diese dreifache Verleugnung durch Petrus. Sozusagen fast prophetisch sagt er, ja, du wirst scheitern, aber dann wirst du umkehren. Und was ist dann deine Aufgabe? Eben nicht der Wichtigste unter den Aposteln zu sein, sondern wie Jesus vorher über sich selbst gesagt hatte, ich bin unter euch wie der, der bedient. So ist es nun die Aufgabe Simons, eben zu dienen, beziehungsweise seine Brüder zu stärken und nicht sich über sie zu erheben. Genauso wie Jesus seinen Jüngern dient.
Diese Prüfungssituation, die der Simon Petrus hier durchleben muss, von der wir auch wissen, dass sie in der Passionserzählung sehr existenziell vorkommt, in der Verleugnungsszene, diese Prüfungssituation erinnert uns natürlich auch an die letzte große Szene, müsste man eigentlich sagen, die der Satan hatte, nämlich in Lukas 4,13. Wir sind am Ende der Versuchungserzählung in der Wüste, wo es dann heißt, von da an ließ der Satan für eine gewisse Zeit ab von ihm.
Das ist sehr schön formuliert. Der Satan ließ von ihm ab bis zu einer bestimmten Zeit. Und diese bestimmte Zeit ist genau der Anfang der Passionserzählung. Auf einmal taucht der Satan auf und fährt in Judas. Und jetzt taucht der Satan wieder auf in den Worten Jesu. Ja, der Satan hat euch jetzt in der Hand.
Nach dieser Szene mit Simon Petrus in den Abschiedsreden, auch das ist übrigens besonders bei Lukas, denn die johannäische Abschiedsreden, diese drei Kapitel eigentlich, die es da sind, sehr lange Kapitel auch noch zusätzlich, die sind zwar auch an einzelnen Stellen dialogisch, da wird aber weniger so sehr eine Figur nochmal herausgegriffen. Also wer da nochmal nachliest, findet zwar auch ein Vermächtnis des dahinscheidenden oder auf seinen Leidensweg gehenden Jesus, aber in einer ganz anderen Art und Weise, als wir hier diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium haben. Diese Abschiedsrede hier wird beendet mit eigentlich nochmal einem Rückgriff auf die Aussendung der 72 Jünger in Lukas 10. Also die Frage danach, was muss man denn mitnehmen, wenn man nun also in diese Welt hinausgeht und das Evangelium verkündet? Also ein erneuter Sprung im Gedankengang Jesu.
Es wird erinnert an die Aussendung, während Jesus mit seinen Jüngern war. Da konnten sie losgehen ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche, ohne Schuhe, aber sie haben keine Not gelitten. Jetzt kommt der Kontrast. Es wird eine neue Zeit kommen, in der sie auch ausgesandt sind. Aber da taucht auf einmal für uns etwas sehr Verwunderliches auf. Denn die Jünger sollen sich nun ein Schwert kaufen.
Und den Geldbeutel und die Tasche doch auch mitnehmen. Ja? Also es heißt hier, habt ihr denn früher Not gelitten, als ich euch ohne alles aussendete? Und sie sagen nein. Und dann sagt er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen. Und ebenso die Tasche. Und dann ein Schwert kaufen. Den Mantel verkaufen, aber ein Schwert kaufen. Das klingt jetzt doch sehr nach Notsituation, aber auch sehr nach einem ja, kriegerischen Aktivismus der Jünger, den Jesus hier fast anzettelt.
Genau, bei jedem kriegerischen Konflikt kann man sagen, es gibt die Möglichkeit des Angriffs und der Verteidigung. Ich würde ja plädieren, dass eher das Schwert dafür steht. Ihr kommt in Situationen, wo es um euer Leben geht. Ihr müsst euch verteidigen. Ich würde das auch gar nicht wegspiritualisieren. Das merken wir noch in der weiteren Erzählung. Die Jünger verstehen das nicht spirituell als einen spirituellen Kampf gegen die Dämonen in der Wüste, sondern nein, ihr werdet in den Lebenskampf wirklich hineingeraten, wenn ihr ausgesendet seid in meinem Namen. Und so verstehen dies die Jünger direkt auch. Die sagen, nee, wir haben keinen Unterschied in der Zeit mit dir und nach dir, sondern wir haben jetzt schon zwei Schwerter. Los, lass uns losgehen. Und dann sagt Jesus, genug davon, Schluss damit, hört auf.
Dieser letzte Abschnitt der Abschiedsreden Jesu und gerade die Frage nach dem Schwert, die birgt einiges an Missverständnispotenzial. Und das werden wir gleich im weiteren Verlauf auch sehen, beziehungsweise wir nehmen es jetzt einfach mit dazu. Denn wir haben hier das Schwert oder die Schwerter, die schon da sind, aber die Frage ist eben, wozu nutzen. Und bei der Gefangennahme Jesu werden wir erleben, dass tatsächlich dann einer der Jünger fragt, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Also sollen wir dieses Schwert jetzt auch nutzen, das doch für die Zeit der Not da ist? Und dann ist es aber so, dass überhaupt keine Antwort abgewartet wird, sondern sofort dem Diener des hohen Priesters das rechte Ohr abgeschlagen wird. Das heißt also, man wartet gar nicht darauf, was Jesus jetzt nun dazu sagt. Ist das die Zeit der Not? Ja, ist das der Einsatzort des Schwertes? Und wir merken dann aber an der Reaktion Jesu, dass das eben nicht der Ort ist. Denn Jesus sagt, lasst es nicht weiter und er heilt den Mann, also er berührt das Ohr und heilt den Mann. Das ist auch tatsächlich einzigartig in den Passionserzählungen, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz noch eine Heilung vollzieht. Und damit wird auch da das sich Zuwendende, was auch in dem Grundmuster des Dialogischen ja mit angelegt ist, nochmal besonders betont. Selbst auf dem Weg zum Kreuz lässt Jesus nicht ab von dieser Grundlinie, sich zuzuwenden, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen, auch durch Heilung.
Lukas zeigt uns bewusst den souveränen Jesus, der sich nicht abbringen lässt, ohne Konflikt bis ans Kreuz zu gehen. Jetzt noch einmal kurz einen Schritt zurück. Wir sind am Abschluss der Abschiedsreden. Es geht in den Garten Gethsemane. Dort wird uns nochmal Jesus eben dargestellt als derjenige, der souverän auf dem Weg Gottes geht. Er sagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Wille Gottes führt ihn dann als Gefangener hin zum Haus des hohen Priesters. Es wird doch erzählt, wie Petrus ihn dreimal, wie angekündigt, verleugnet. Es kommt zu einer Vorverhandlung vor dem Ältestenrat des Volkes mit dem klaren Urteil, ja, er muss umgebracht werden. Er wird vor Pilatus geführt. Pilatus sagt, ich finde aber nichts Böses an ihm. Und dann kommt etwas Spezielles bei Lukas, denn Pilatus wird als jemand dargestellt, der sehr darauf erpicht ist, ein geordnetes Gerichtsverfahren zu führen. Und jetzt ruft er sozusagen den Sachverständigen Herodes an, der ja in Galiläa herrscht, wo eben dieser Jesus von Nazareth herkommt.
Ganz schön, weil Lukas das auch so ganz subtil vorbereitet, ne? Also am Ende mit den hohen Priestern heißt es ja, dass die hartnäckig bleiben und sagen, er wiegelt das Volk auf, er verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Und Galiläa ist quasi das Stichwort, um dann zu sagen, Pilatus hört, der Mann ist ein Galiläer. So, dann sagt er, okay, dann, der kommt ja aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes. Vielleicht ist es klug, mal den zu fragen, wo der ganze Schabernack seinen Anfang fand. Ja? So, und holt sich den Herodes dazu, der im Übrigen in Jerusalem ja gar keine Befugnisse hat. Das ist nochmal wichtig. Also der Herodes ist eigentlich ein Statist.
Herodes hat zwar keine Funktion, aber er ist gerade eben auch, weil Pessach ein Wallfahrtsfest ist, in Jerusalem. Und, was uns Lukas auch erzählt, Herodes ist unglaublich gespannt, wer dieser Jesus ist. Er möchte es doch erfahren. Er hat die Geschichten gehört. Er möchte sozusagen selbst ein Wunder sehen. Aber da begegnen wir wieder dem souveränen Jesus, der jetzt sagt, ich sage nichts, beziehungsweise der eben nichts sagt. Jesus fühlt sich keiner Auskunft gegenüber Herodes verpflichtet. Und dann schlägt die Stimmung um und Herodes lässt ihn verspotten und schickt ihn zurück zu Pilatus.
Das stimmt überein mit dem, was wir auch schon in Lukas 13, 31 über den Herodes gehört haben, wo es nämlich heißt, dass er tatsächlich auch eine Tötungsabsicht Jesus gegenüber hat. Also diese Gespaltenheit des Herodes, die spiegelt sich auch in dieser Szene wieder. Einerseits die Neugier, andererseits wissen wir aus dem Verlauf des Lukas-Evangeliums, Herodes will Jesus eigentlich töten lassen, weil er ihm unbequem ist mit seinen Zeichen und all dem, was er im Volk tut. Also er lässt ihn zurückschicken und dann kommt dieser grandiose Satz in Vers 12, wo ich jedes Mal denke, irgendwie, was genau will uns Lukas eigentlich damit auf den Weg geben? Denn da heißt es dann, also er wird zurückgeschickt, verspottet Jesus. Und dann heißt es, an diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen.
Ist doch schön, es gibt ein Happy End mitten in der Passionsgeschichte schon. Eine Bro-Romance wird da entwickelt. Zwei Personen, die Macht ausüben könnten über Jesus, treffen sich damit, dass sie, nachher wird uns erzählt, dass sie beide sagen, dass Jesus unschuldig ist. Aber irgendwas hat sie zusammengebracht. Wir wissen auch nicht was, das wird nicht erzählt. Aber die beiden vertragen sich jetzt. Und alles ist im Reinen.
Eigentlich total seltsame Notiz hier mitten in der Passionserzählung. Aber du hast schon recht, ein bisschen später, quasi zwei Verse später, wird also Pilatus zumindest seine Einschätzung geben, warum jetzt also der Herodes ihn zurückgeschickt hat. Und das könnte ein Indiz sein, warum die beiden also Freunde werden. Denn Pilatus mutmaßt, also Herodes hat ihn zurückgeschickt und offenbar hat auch er nichts an ihm finden können. So heißt es dann also in Vers 15. Das ist womöglich das Verbindende.
Beziehungsweise dadurch, dass Herodes natürlich den Jesus zurückschickt, anerkennt er auch nochmal die Macht des Pilatus. Herodes ist ja selbst kein König, sondern ein Ätnarch. Er ist untergeordnet dem Pilatus. Und was vielleicht auch noch nebenbei kurz erwähnt werden sollte, generell zu den Passionserzählungen, man muss ja auch wissen, weder Herodes noch die Ältesten hatten die Autorität, Jesus zu verurteilen. Diese Macht hatte allein Pilatus.
Obwohl Pilatus aber, und jetzt gehen wir weiter, obwohl Pilatus nun aber immer wieder feststellt, ich finde keine Schuld an ihm, dreimal wird er es im Verlauf dieses Prozesses insgesamt feststellen. Also deswegen, Jesus ist eigentlich der Gerechte und nicht der Ungerechte, nicht der Schuldige. Trotzdem kulminiert diese Passionserzählung, so wie auch die anderen, das ist jetzt nicht so überraschend, damit, dass also Pilatus entscheidet, dass Jesus gekreuzigt werden soll.
Er entscheidet erst, dass er freigelassen werden soll und dann kommt eben die bekannte Szene, das Volk rief, wir wollen den anderen, wir wollen Barabbas und wir wollen nicht Jesus. Und dann wird Pilatus, eigentlich diese große Machtfigur, zum Umfaller. Er beugt sich dem Willen des Volkes, so wie Lukas es erzählt.
Genau, Lukas sagt am Ende, Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus. Also Pilatus wird in gewisser Weise auch zum Erfüllungsgehilfen des Mobs, der jüdischen Anführer und so weiter und so fort, die auch im Übrigen anders als in den anderen beiden Synoptikern hier doppelt schreien, kreuzige ihn, also es wird nochmal viel vehementer gefordert, ihn zu kreuzigen. Und genau diesem Mob gibt Pilatus den Jesus preis und sagt, okay, dann soll es so sein.
Und es ist auch eine schöne Pointe, die da erzählt wird, weil dieser Barabbas ist ja verurteilt nicht nur wegen Mordes, sondern wegen Aufruhr. Das, was ja Jesus vorgeworfen wäre, dass er ein Aufrührer wäre, so wie die Zeloten damals in Galiläa Aufrührer waren. Und der wird dann freigelassen, sozusagen eine Bedrohung für den Pilatus, während der unschuldige Jesus, wie er im Lukas dargestellt ist, eben derjenige ist, der nun sich auf den Kreuzweg macht, sein Kreuz tragen muss bis zu Golgatha.
Und auf dem Kreuzweg, auf dem natürlich Simon von Cyrene auch bei Lukas das Kreuz für Jesus übernimmt, beziehungsweise es hinter Jesus herträgt. Das ist übrigens auch ein witziger, könnte man fast sagen, Akzent der Nachfolge, weil tatsächlich der Simon hinter Jesus das Kreuz herträgt. Aber viel wichtiger ist Lukas eben wieder eine Dialogszene, denn Jesus begegnet auf dem Weg Frauen, die um ihn klagen und weinen, die inmitten der großen Volksmenge stehen.
Und da muss man im Kontext historisch sagen, es geht nicht darum, dass nun die Bevölkerung Israel zusammenkommt, die Bevölkerung Jerusalem zusammenkommt und um diesen Jesus weinen, sondern es gab ganz institutionell eingerichtet Klagefrauen, die eben solche Verurteilungen begleiteten und eben klagten zu Gott. Das war praktisch Teil dieser Kreuzigung. Es gehörte fest dazu.
Jesus spricht diese Frauen direkt an. Er sagt: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Das ist jetzt schon ein ziemlich starkes Wort. Da kommt einer, der schon verspottet und geschunden ist, der zwar im Moment sein Kreuz nicht selber trägt, aber wo doch klar ist, er ist auf dem Weg, an diesem Kreuz zu Tode gefoltert zu werden. Und der sagt: Ach, also schaut nicht auf mich und mein Leid. Überlegt mal lieber selber, was euch noch droht.
Er redet wie ein alttestamentlicher Prophet und sagt: Euch steht Unheil bevor. Guckt euch an, guckt nicht mich an. Sozusagen, man könnte aus der Perspektive des Lesers sagen, Jesus sagt: Ja, ich habe meinen Weg freiwillig gewählt. Das Unheil wird über euch herüberbrechen. Und da wird auch wunderbar Prophetie aus dem Alten Testament angespielt. Das ist, glaube ich, Hosea, wo eben dieser Satz rausgenommen ist, dass die Bevölkerung Jerusalem sagen wird zu den Bergen: Ah, fallt auf uns, und zu den Hügeln: Deckt uns zu, ach, lasst das Leid bloß enden. Aber das Leid lässt sich nicht beenden.
Was für eindringliche und existenzielle Bilder, die hier dieser prophetisch sprechende Jesus noch einmal in den Mund nimmt auf seinem Weg zum Kreuz. Und der Evangelist Lukas will uns als Lesenden natürlich noch mal einen Hinweis darauf geben: An dieser Stelle wirkt quasi Jesus schon prophetisch auf das, was Jerusalem selbst blüht, nämlich den Untergang des Tempels und den Fall Jerusalems im Jahre 70 im jüdischen Krieg.
Und nun im Fortgang der Erzählung könnte der Kontrast nicht größer sein. Jesus ist am Kreuz, er hängt am Kreuz, und der Unheilsprophet wandelt sich nun zum Beter, der zu seinem Vater sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Worte sagt er, umringt von Leuten, die ihn spotten und die sagen: Ah, wenn du der Auserwählte bist, rette dich doch selbst. Wenn du der König bist, rette dich doch selbst. Und das läuft alles hinzu auf dieses großartige Gespräch, das Jesus führt mit den beiden Räubern, Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt werden.
Auch da, eigentlich würde man sagen, ist es jetzt nicht mehr der Moment, wo man groß miteinander ins Gespräch kommt. Ja? Also da hängen mindestens drei Männer am Kreuz und werden ja auch schon mit ihrem Leben und eigentlich auch mit ihrer Luft ringen, wenn sie da schon gekreuzigt hängen. Und dann sagt eben der eine Verbrecher wieder voller Spott: Bist du dann nicht der Christus, dann rette dich doch selbst und auch uns. Ja, ganz uneigennützig, diese Aufforderung. Und der andere, und das ist jetzt das Spannende und auch Besondere im Lukas-Evangelium, der andere sagt dann: Nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Ja, wir sind in der gleichen Situation. Und dann: Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Also nochmal das Motiv des Gerechten, der hier am Kreuz verurteilt hängt. Und dann dieser wunderbare Satz.
Dieser wunderbare Satz zeigt an, dass die Umkehr selbst im letzten Moment vor dem Tod noch möglich ist. Der Räuber sieht Jesus am Kreuz und sagt ihm: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.
Das hört sich an wie eine Hoffnung auf irgendwann, aber, und das ist jetzt natürlich das Eindringliche dieser Szene, Jesus antwortet ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also heute noch wird dieser Moment sein, wo ich in mein Reich komme, und der Moment, wo ich auch, indem ich wieder beim Vater bin, tatsächlich, das heißt ja an anderer Stelle, alle zu mir ziehe, die an mich glauben. Also das ist der Moment und damit ist auch klar, der Kreuzigungsmoment ist der Moment, in dem all dieses Heil, all diese Vollendung kulminiert und in Anführungsstrichen nicht erst dann, wenn Jesus aufersteht, sondern in dem Moment des Gerechten, der wie ein Ungerechter behandelt, am Kreuz stirbt, zeichnet sich die ganze Liebe Gottes, die ganze Hingabe und die ganze Barmherzigkeit Gottes ab. Und deswegen kann Jesus das auch so explizit diesem Verbrecher hier zusagen, heute noch.
Das Paradies wird verheißen, aber erstmal in der Erzählung bricht sozusagen die Hölle los. Die Finsternis legt sich aufs Land, der Tempel, der Vorhang im Tempel zerreißt natürlich und Jesus stirbt. Auf eine besondere Art und Weise bei Lukas. Da ist nicht der Anfang des Klagepsalms, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern wieder die Souveränität Jesu wird uns erzählt. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände leg ich meinen Geist. Und dann stirbt Jesus. Und dann erzählt Lukas nochmal, was ihm sehr wichtig ist. Ja, da ist gerade ein Gerechter unschuldig gestorben. Denn der Hauptmann, der unter dem Kreuz steht, ruft dann nicht aus, wie bei den anderen Evangelisten, wahrlich, das ist Gottes Sohn, sondern er ruft aus, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und sozusagen als Zeichen der Schuld schlagen sich nun die hinweggehen, auch nochmal an die Brust nach dem Motto, ja, da ist etwas passiert, was nicht gerecht war.
Diese letzten, ja, drei Verse des Todes Jesu sind wirklich auch nochmal von besonderer Bedeutung für das Lukas-Evangelium oder das lukanische Doppelwerk als Ganzes. Denn Till hat ja gerade schon darauf hingewiesen, Lukas sagt, hier stirbt ein Gerechter. Also der Hauptmann sagt, dieser war ein Gerechter. Das ist nicht nur der Erzähllinie des Lukas-Evangeliums geschuldet, dass Lukas eben die Unschuld Jesu betont und die Gerechtigkeit Jesu betont und sagt, hier stirbt ein Gerechter, sondern der Begriff des Gerechten ist ein Begriff, der sowohl für die judenchristlichen Leser des lukanischen Doppelwerks als auch für die heidenchristlichen Leser für beide Seiten verständlich war. Gottes Sohn ist vielleicht ein Ticken zu sehr jüdisch eingefärbt, könnte man vielleicht sagen, vom Grundverständnis, während eben die Gerechtigkeit ein so zentraler Grundbegriff ist, dass er für beide Seiten der lukanischen Gemeinde ein Identifikationspunkt sein kann. Und genauso diese Schuldbekenntnisgeste, die anschließend die alle, die diesem Schauspiel irgendwie beiwohnen, an sich ausüben, also sich an die Brust zu schlagen, auch das ist ein sehr allgemeingültiges Zeichen der Schuld und damit etwas, was für alle verständlich ist. Und das weist natürlich schon darüber hinaus, dass Lukas für Leser schreibt, die sowohl aus dem judenchristlichen als auch aus dem heidenchristlichen Milieu kommen.
Das Schuldeingeständnis durch dieses an die Brust schlagen ändert aber eben nichts an dem Faktum, Jesus ist tot. Und jetzt erzählt Lukas, dass Jesus in ein Grab gelegt wurde. Bemerkenswert ist dabei, dass Lukas von der Szene am Kreuz bis ins leere Grab die Frauen eben auch wieder betont. Sie stehen, diese Frauen, die ihm bereits seit Galiläa gefolgt waren, stehen in Entfernung des Kreuzes, haben es gesehen. Diese Frauen in seiner Nachfolge, heißt es bei Lukas, gucken, wo Jesus begraben wird. Und diese Frauen sind es dann, die am ersten Tag der Woche zum leeren Grab gehen, um eben den Leichnam noch sozusagen den letzten Liebeserweis zu geben und ihn mit wohlriechenden Salben einzureiben.
Also, die Frauen kommen in aller Frühe zum Grab. Das Lukas-Evangelium nimmt alle Ostererzählungen im Übrigen, das gesamte 24. Kapitel spielt an einem einzigen Tag. Also, Lukas verdichtet alles, was mit der Auferstehung zu tun hat. Die Frauen kommen zum Grab, sie gehen hinein. Sie gehen hinein, weil sie finden, dass der Stein schon weggewälzt ist. Ja? Also es gibt überhaupt keine Diskussion, auch auf dem Weg. Was machen wir denn jetzt mit dem Stein, wie wir das aus anderen Evangelien kennen? Oder ein direkt großes Erschrecken, dass da schon die Engel sitzen. Sondern sie gehen erstmal hinein, das Grab ist offen, und finden den Leichnam Jesu nicht. So, und jetzt sind sie natürlich schon ein bisschen ratlos, denn sie haben ja die ganze Geschichte mitverfolgt, wie wir eben extra erzählt haben. Sie wissen, man hat ihn da reingelegt und jetzt ist er irgendwie nicht mehr da.
Also erstmal sind sie ratlos, wirklich. Sie sind, was ist denn los? Was, wie lässt sich das erklären? Sie haben keine Erklärung dafür. Und da treten dann auf einmal diese zwei Männer in leuchtenden Gewändern auf, diese Engel, die eben jetzt das Grab füllen auf einmal und die Frau sozusagen zurechtstoßen. Da ist keine typisch für Engel folgende Anrede, oh, fürchtet euch nicht. Nein, da ist direkt die rhetorische Frage, was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten?
Als wären die Frauen von allen guten Geistern verlassen, jetzt zu diesem Grab zu gehen und den Leichnam nochmal salben zu wollen. Und das ist natürlich genau die Pointe des Lukas, dass er sagt, naja, also er hat euch doch, und das sagen ja dann die Engel auch, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Der Menschensohn muss und so weiter. Sie erinnern an die Leidensankündigung und damit auch daran, dass ja Jesus die ganze Zeit vorgezeichnet hat, was mit ihm in welchen Schritten passiert. Und da ist eben das Leiden und die Kreuzigung, so existenziell es alle erlebt haben, die dabei waren, eine Wegetappe. Die nächste Wegetappe folgt aber genau jetzt, denn am dritten Tage muss er auferstehen, hat Jesus selbst angekündigt. Und genau daran erinnern die Engel, zugegeben relativ patzig, die Frauen, die hier ans Grab gekommen sind.
Dieses Erinnern ist meiner Ansicht nach das wichtigste Wort, was da bei Lukas im leeren Grab gesprochen wird. Die Engel sagen, erinnert euch an das, was er gesagt hat. Und dann wird eben so eine Kombination aus diesen drei Leidensankündigungen zitiert. Du hast ja schon gesagt, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und ist eben noch nicht vorbei und am dritten Tage auferstehen. Und dann wird eben erzählt, da erinnerten sie sich an die Worte. Diese Erinnerung ermöglicht ihnen, heraus aus der Trauer zu verstehen. Natürlich, das Grab muss ja leer sein. Natürlich, die Geschichte geht weiter. Natürlich, wir müssen raus aus dem leeren Grab und möglichst schnell zu den anderen elf.
Ja, die erzählen es dann, also die Frauen erzählen es den Aposteln. Und was passiert? Die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. So, ja, also die Frauen haben diesen Erinnerungs- und Erkenntnismoment gehabt für sich. Die Apostel aber, die können diesen Moment noch nicht für sich haben, weil ihnen tatsächlich etwas fehlt. Und das ist das, was Lukas ja immer wieder deutlich macht. Es braucht für ein Verständnis Jesu die Worte Jesu, an die kann ich mich zurückerinnern. Aber ich brauche auch ein immer wieder ja selbst Sehen dessen, was passiert. Die Frauen haben das leere Grab gesehen. Den Aposteln fehlt dieser Erkenntnismoment an der Stelle noch.
Aber auch das leere Grab hilft dann dem Petrus nicht. Der Petrus ist der Einzige, der sagt, okay, ich gucke vielleicht doch mal nach. Und er läuft ins leere Grab. Er trifft da dann keine Engel, die ihm helfen, sich zu erinnern, sondern er sieht nur die Leinenbinden und bleibt in Verwunderung.
Die Leinenbinden zumindest müssten ihm ja eigentlich ein bisschen Aufschluss geben, denn Lukas betont, genauso wie Johannes, der Evangelist, dass Jesus in einem unbenutzten Grab bestattet wird. Das heißt, da können sich quasi keine Überreste, auch keine Leinenbinden oder sonstige Dinge von einem weiteren Verstorbenen finden. Wenn Petrus also hier Leinenbinden in diesem Grab sieht, dann und sonst ja nichts, er geht übrigens nicht rein, er beugt sich vor und sieht die Leinenbinden, dann muss eigentlich ja der logische Schluss sein, na gut, wenn hier nur noch die Leinenbinden sind, dann ist der Verstorbene offenbar weg. Aber der Rückschluss, der Verstorbene ist weg, er ist auferstanden, er lebt wieder, diesen Rückschluss zieht Petrus hier offenbar noch nicht ganz so richtig, denn es heißt dann, er läuft zurück nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen ist.
Und das finde ich faszinierend, weil diesen letzten Abschnitt, dieses Lukas 24, die Verse 1 bis 12, sind das Evangelium, was wir in der Osternacht hören. Das ist der Grund für unseren Osterjubel. Aber das Evangelium hört auf mit einem Petrus, der verwundert ist und jetzt nicht hinausläuft und Jesus sucht oder jubelt oder anderen mitteilt, sondern voller Verwunderung geht er nach Hause, zurück in sein Kämmerchen und macht erstmal nichts.
Weil ihm eben das Zweite noch fehlt. Ihm fehlt der Moment, dem Auferstandenen selbst begegnet zu sein. Und das macht das, woran er sich zurückerinnerte. Was er sich selbst aus der Erinnerung hervorkramt, das, woran er sich zurückerinnern kann, was Jesus selbst angekündigt hat, erst wirklich plausibel. Die Frauen hatten eben beide Teile. Sie erinnern sich an das zurück, was Jesus gesagt hat. Die Engel helfen ihnen auch ziemlich auf die Sprünge, muss man sagen. Sie erinnern sich und sie haben das leere Grab entdeckt, sind ja selbst auch reingegangen. Der Petrus, der sieht nur, aber diesen Deutungshorizont, diesen Anstoß, sich nochmal daran zu erinnern, was passiert ist, der fehlt ihm eigentlich. Und dieses Erinnerungsmotiv wird dann tatsächlich bei der nachfolgenden Erzählung, die wir jetzt nicht noch ausführlich in den Blick nehmen, die ihr aber alle kennt, bei den Emmaus-Jüngern ja ein ganz wichtiges Element sein. Immer wieder wird erzählt, erinnert euch doch an die Schrift, erinnert euch an das, was er mit euch getan hat, was ihr erlebt hat. Und trotz aller Erinnerung ist das Erkenntnismoment die Szene in Emmaus, wenn er das Brot mit ihnen bricht. Also Jesus wird erkannt durch Erinnerung, aber auch durch das Erleben seiner Präsenz und seines heilswirkenden Handels.
Am Ostermontag hören wir dann auch diese Erzählung aus dem Lukas-Evangelium über die Emmaus-Jünger. Und ihr findet diese Geschichte auch kommentiert auf unserer Homepage. Aber bevor wir jetzt allzu schnell weiterschreiten, nachdem wir die Passion und Erweckung Jesu durchgegangen sind, glaube ich, ist jetzt der Punkt wunderbar, dieses Erinnern ernst zu nehmen. Zweimal steht, erinnert euch. Und dann erinnerten sich die Frauen auch an die Worte Jesu. Das ist doch auch ein Lesehinweis im Endeffekt. Geht doch nochmal zurück jetzt aus dem Grab sozusagen heraus und guckt doch mal, was wir in dem Evangelium des Lukas über Jesus gelernt haben. Und dieser Leidensweg ist ja schon von Anfang an, schon in der Weihnachtsgeschichte sozusagen verankert, wenn da der Prophet Simeon sagt, ja, Maria, dein Herz wird durchstochen werden. Er wird ein Grund für den Fall von vielen Menschen sein. Und eben ab Kapitel 9 dann diese immer wieder leiden, die immer wiederkehrende Leidensankündigung. Er muss ausgeliefert werden, er muss gekreuzigt werden und er wird auferstehen. Und dann kommen wir wieder an diesen Punkt an und dann können wir sozusagen als Leser mit den Frauen im Grab sagen, ja, er ist auferstanden und dann können wir wirklich in diesen Osterjubel mit einstimmen.
Wir haben euch einen großen Bogen geboten, nicht nur durch die Gesamterzählung von Passion und Auferweckung Jesu aus der Perspektive des Lukas, sondern wir haben auch die spezifischen Eigenheiten der lukanischen Deutung dieses Geschehens heute mit euch in den Blick genommen. Und damit eine Perspektive für die Karwoche eröffnet, aber auch schon bis hin auf den Ostermorgen geschaut.
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt unten in den Shownotes euch den Text, den wir besprochen haben, nochmal durchlesen. Und dort findet ihr auch den Link rüber zur Auslegung von Christel. Und wir haben für die Heilige Woche noch zwei Sachen, die euch vielleicht interessieren können. Ihr könnt einmal, ist auch unten verlinkt, euch die Folge für den Gründonnerstag aus dem letzten Jahr anhören. Und wir veröffentlichen für euch auch noch eine Folge zum Karfreitag, wo wir bewusst die alttestamentliche und neutestamentliche Lesung besprechen als Deutekategorien für den Kreuzestod Jesu.
Für die nun anstehende Karwoche mit dem Osterfest wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.